Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ich bin das Brot vom Leben, sagt Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein, und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Jesus sagt, ich bin das Brot, ich bin selber kein Brot, ich bin der Josia, aber mich freut es, mit euch heute über das Brot vom Leben dürfen nachzudenken. Schön sind ihr da. Wir machen das heute in drei Etappen, gehen wir ein bisschen auch ausgewählten Text durch das Kapitel, wo der Satz drinsteht, ich bin das Brot vom Leben, das ist Johannes 6. Und wir tun uns so ein bisschen dieser Aussage, ich bin das Brot vom Leben, annähern. Und wir fangen gerade an mit dem ersten Teil, der heisst Brot und Spiele. Und wir lesen dazu den ersten Text, die ersten Vers aus dem Kapitel, Vers 24 bis 27. Weil nun Jesus und seine Jünger nirgends zu finden waren, stiegen alle in diese Boote und fuhren hinüber nach Kapernaum, um ihn dort zu suchen. Als sie Jesus auf der anderen Seite des Sees gefunden hatten, fragten sie ihn, Rabbi, wann bist du denn hierher gekommen? Wir befinden uns in dieser Geschichte am Tag nach dem grossen Wunder. Jesus hat gerade 5000 Leute mit 5 Brot und 2 Fisch ernährt und zum solches Essen kaufen, hat man normalerweise fast ein Jahr müssen arbeiten. Und Jesus macht es einfach mal kurz so, fast wie mit dem Fingerschnippen. Und die Szene hat hoffentlich so Eindruck hinterlassen, dass die Menschen vor Ort Jesus auch noch am Tag nachher gesucht haben. Jesus hat den Ort gewechselt, er hat den See überquert. Er zu Fuß, seine Jünger mit dem Schiff, aber das ist ja eine andere Geschichte. Und dann suchen sie ihn am anderen Tag. Und Jesus erkennt gerade, wieso sie ihn suchen. So heißt es weiter, Jesus antwortete ihnen, ich weiß, weshalb ihr mich sucht. Doch nur, weil ihr von mir Brot bekommen habt und satt geworden seid. Nicht, weil ihr verstanden hättet, was diese Wunder bedeuten. Er merkt also Gott, dass sie ihn wegen dem Brot suchen und nicht unbedingt wegen ihm selber. Bemüht euch doch nicht nur um das vergängliche Brot, das ihr zum täglichen Leben braucht. Setzt alles dafür ein, die Nahrung zu bekommen, die bis ins ewige Leben reicht. Diese wird der Menschensohn euch geben. Denn Gott, der Vater, hat ihn als seinen Gesandten bestätigt und ihm die Macht dazu verliehen. Jesus sagt also ihnen, bemüht euch nicht um das Brot, sondern wo vergänglich ist, sondern ums ewige Brot. Die Menschen, die an dieser wunderbaren Vermehrung dabei waren, den Tag vorher, die sind voll im Brotdelirium gewesen. So viel Brot haben sie in ihrem Leben wahrscheinlich nie gesehen. Darum denken sie, komm, wir gehen nochmal zu dem Jesus, der gibt uns sicher wieder Brot. Für den ist es einfachste, uns das nochmal zu schenken, wo wir doch sonst so viel arbeiten müssen für das. Und Jesus merkt, sie kommen gar nicht wegen ihm, sondern sie kommen eben wegen dem Brot. Wer von euch konsumiert noch regelmäßig Brot? So, jeden Tag. Ja, gleich recht viel. Aber es ist gleich auch nicht mehr ganz so wichtig wie früher, wo es noch das Grundnahrungsmittel war. Nämlich die Zeiten von heute, wo Bäckereien aussterben und auch viele Leute Kohlenhydrat fasten, hat das Brot auch nicht mehr ganz so leicht wie früher. Aber gleich, also ja, für euch dann noch viel Brot essen. Das ist gut, dann könnt ihr mitfühlen mit den Leuten von der Antike, wo das Brot noch das Grundnahrungsmittel war. Zum Beispiel hat sich das in Rom bemerkbar gemacht, wo die Leute regelrecht ausgeflippt sind wegen dem Brot. ein Dichter, der hat Juvenal geheißen, ein römischer Dichter, der hat das bemerkt und hat einmal beklagt, die Leute von Rom, die sind nur noch aus auf Brot und Spiele. So heisst der Ausdruck. Er meint davon, dass die römischen Kaiser dort die Gier der Leute nach Brot ausgenutzt haben und ihnen massenhaft billiges Getreide geschenkt haben. Oder auch Brot. Und die römischen Kaiser haben die Leute mit Unterhaltung berieselt, so dass sie sich keine Sorgen mehr gemacht haben. Die Kaiser haben also ausgenutzt, wenn es irgendwelche Probleme gegeben hat in dem Leben der Leute, wenn es ihnen nicht gut gegangen ist, sozial, dann haben sie es einfach zum Beispiel in einem Zirkus gesehen. Dann haben sie es in den Zirkus gesetzt oder auch sonst Brot gegeben und dann haben sie nicht mehr über ihre alltäglichen Probleme nachgedacht, sondern sind einfach für einen Moment zufrieden gewesen. Und das sieht man jetzt eben in dieser Grafik, wie das Prinzip Brot und Spiele funktioniert. Also da oben, wenn die Menge, du bist der Herrscher und die Menge ist auf dich hässig, weil sie nicht gut haben, dann krieg ich ihnen einen Ball zu und sie dann Fußball spielen. So, das ist kurz zusammengefasst. Also, geh das Problem von deinen Leuten nicht an den Wurzeln an und schau, dass es ihnen wirklich besser geht, sondern gib ihnen einfach für einen Moment Essen oder auch Unterhaltung und sie sind zufrieden oder sie sind zumindest für einen Moment zufrieden und sind nicht mehr hässig auf dich. Also, alle, die in einer Leitungsfunktion sind, merken das euch. Schaut, dass eure Mitarbeiter immer genug Kaffee und Gipfel haben. Und so kann man das Gefühl der Leute betäuben mit Massenkonsum. Und das haben sie ausgenutzt. Eben zum Beispiel im Kolosseum. Wer schon mal dort gewesen? Ja, einige wenige. Das ist so, wie es heute aussieht. Das war vorher da zugedeckt gewesen. Der Platz, und es war eine riesige Arena gewesen, wo eben das Brot und Spiele stattgefunden hat. Im Laufe der Jahrhunderte haben dieser Unterhaltung etwa 300'000 bis 500'000 Leute müssen sterben, in dieser Arena nur. Das ist 300'000 bis 500'000 Leute, also ungefähr so viel wie die Bevölkerung der Stadt Zürich momentan. Es haben also auch ein paar Leute müssen leiden unter dem. Dazu Millionen von Tieren, die auch gestorben sind. Und das Prinzip, das funktioniert, hat damals funktioniert, aber es funktioniert eben auch noch heute. Immer mal wieder werden Grossveranstaltungen, wie zum Beispiel Olympia oder eine WM, heikle politische Entscheide durchgesetzt. Wenn die Leute nämlich fokussiert sind in den Zeitungen auf Wort, das Team hat gewonnen und das Team macht das, können die Herrscher eher Sachen durchbringen, die sonst ein bisschen mehr Aufmerksamkeit würde erregen. So etwas ist zum Beispiel passiert während der Fußball-WM 2006 in Deutschland. Man hat es das Sommermärchen genannt und die Deutschen sind recht ein Hype gewesen im Volk, dass jetzt die WM im eigenen Land ist und genau dann wird zum Beispiel die Mehrwertsteuer von 16 auf 19% umgesetzt. Und es gibt viel weniger Protest, viel weniger Probleme, weil die Leute abgelenkt sind, eben auf den Fußball oder auf die Unterhaltung. Der Chefredakteur vom berühmten Fußballmagazin, das heißt Elf Freunde, hat das mal so ausgedrückt. Man könnte dann tatsächlich jedes Thema durchbringen, egal wann und wo. Hauptsache, es ist während eines Fußballspiels. Ich glaube, die unmöglichsten Gesetze werden da durchgebracht, einfach nur, weil Fußball läuft. Ist sicher ein bisschen überspitzt gesagt, aber hat sicher einen Wahrheitskern. Das heisst, wir haben also auch heute noch Zustände wie im alten Rom. Und jetzt kommt das Spannende, das Prinzip es hat früher noch in Rom funktioniert, es hat heute funktioniert, aber es funktioniert auch bei uns selber. Bist du zum Beispiel unzufrieden? Hast du irgendwelche Probleme im Leben? Dann gang es nicht an, pack es nicht an den Wurzeln an, sondern du es einfach betäuben mit Essen oder Unterhaltung. Du irgend Frust kaufen, sagt man dem, oder Frust essen. Züchte irgendeinen Film ein. Und so kannst du deine Probleme für einen Moment vergessen. Aber sie werden eben nicht wirklich an den Wurzeln angehen. Das Prinzip Brot und Spiele, das funktioniert eigentlich als auch in uns selber. Und das merkt man auch ganz krass, das ist eigentlich ein mega Symptom von unserer Gesellschaft. Zum Beispiel, wenn Leute einfach unter der Woche irgendwie so knapp durch den Alltag durchgehen und machen sich vielleicht nicht so Gedanken über ihr Problem, sondern tun sie einfach überdecken, indem sich das Alkohol en masse reinziehen am Wochenende und gar nicht richtig über ihre Probleme nachdenken. Und das Problem liegt nicht unbedingt an dieser Unterhaltung und am Essen an sich. Ein Film schauen, das ist nichts Schlechtes. Oder auch Fußball, das ist grundsätzlich nichts Schlechtes, Grossveranstaltungen. Wenn man mal, vielleicht ist es auch mal gut, am Abend Netflix zu schauen. Oder kann es einem auch entspannen. Ist es auch mal gut, jetzt halt mal Klasse zu essen für einen Moment, anstatt tief über sein Leben nachzudenken. Aber das Problem ist natürlich, wenn längerfristig die eigenen Probleme nicht angegangen werden, sondern einfach immer überdeckt werden mit dem, dann wird es ganz schwierig. Weil die Sachen, die können uns nicht sättigen. Und das tut auch Jesus ausdrücken, wenn er sagt, bemüht euch nicht um das Vergängliche da unten. Zum Beispiel merkt man das, wenn wir Sachen einkaufen und irgendwie merkt man, das gibt einen positiven emotionalen Effekt, aber eine Woche später ist es gar nicht mehr so speziell, wenn man gepostet hat. Oder zum Beispiel, wer Serien schaut, der kennt das, man muss immer noch eine Serie, eine Folge mehr schauen. Immer nur noch eine. Und so funktioniert bei ganz vielem, dass eben die Sachen uns nicht wirklich sättigen können, sondern nur so kurzfristig. Und so sind wir ein bisschen wie der Esel mit dem Rüebli. Kennt ihr vielleicht, der darauf reitet, tut so mit einem guten Rüebli vorne anheben im Esel. Und er meint, ja, mit dem nächsten Schritt, da habe ich das Rüebli gegessen und nochmal einen Schritt. Und aber mit jedem Schritt geht das Rüebli auch einen Schritt von ihm entfernt und er hasst es nie. Und Jesus spricht das an. Er sagt, das Materielle, die Unterhaltung, das kann uns nie wirklich sättigen. Darum heisst Christsein auch nicht unbedingt, dass man jetzt der Reichste wird, weil das gar nicht das Zentrale ist. Weil der materielle Wohlstand uns gar nicht richtig sättigen kann. Und Jesus hat zu ihnen gesagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Und die Menschen sind ja zu Jesus gekommen wegen Brot und sie haben genau das nicht gecheckt. Sie haben gedacht, er gibt uns jetzt Brot, dann sind wir zufrieden. Und so ist auch ganz viele andere Zeitgenossen gegangen von ihnen, die gedacht haben, Jesus, der gibt uns Wunder oder er gibt uns Sachen. Aber sie haben nicht gecheckt, dass es eigentlich um Beziehung mit ihm geht. Dass das ist, wo sie wirklich sättigt. Und die Gefahr, in dieser Gefahr stehen vielleicht auch wir manchmal, dass hinter all diesen guten Sachen, die wir haben, hinter all dem Wohnstand, das aus dem Blick verlieren, wo uns länger sättigt. Nämlich in Ewigkeit. Und das ist Jesus selber. Und er ist Nahrung, die uns sättigt. Viel länger als alle anderen Lebensmittel und das ganz ohne Konservierungsstoff. Er gibt uns einen Lebenssinn. Und einen Lebenssinn und eine Beziehung zu ihm, die bis in die Ewigkeit langt und nicht nur für einen kurzen Moment einen Kick gibt. Vielleicht kann man da auch anknüpfen daran. Josef hat mal letzte Predigt gehalten dazu. Macht euch auf, schaut auf. Schaut nicht auf die irdische Nahrung, sondern auf die himmlische Nahrung, wo es wirklich sättigt. Vielleicht noch mal kurz zusammengefasst, der erste Teil, zwei Sätze. Materielles und Unterhaltung, also Brot und Spiel, können uns immer nur kurzfristig sättigen. Aber nur Jesus kann uns da geben, was uns wirklich langfristig sättigt. Es ist nämlich er selber. Er selber ist das Brot. Und es ist Beziehung mit ihm, wo uns sättigt. Jesus sagt, wir haben nie mit Durst. Sehen wir vielleicht das auch nicht ganz so wortwörtlich gemeint ist. Wir kommen jetzt zum zweiten Teil. Heißt Brot und Honig. Und wir lesen für das Vers 30 bis 33. Wenn wir an dich glauben sollen, wandten sie ein, musst du uns schon beweisen, dass du im Auftrag Gottes handelst. Kannst du nicht ein Wunder tun? Vielleicht so eines wie damals, als unsere Vorfahren in der Wüste jeden Tag Manna aßen? Es heißt doch in der Heiligen Schrift, er gab ihnen Brot vom Himmel. Jesus entgegnete, ich versichere euch, nicht Mose gab euch das Brot vom Himmel, das wahre Brot vom Himmel gibt euch jetzt mein Vater. Und nur dieses Brot, das vom Himmel herabkommt, schenkt den Menschen das Leben. Dann doch kurz den Text nochmal durchlesen für euch. Also die Leute, die haben wollen, dass Jesus nochmal ein Wunder macht, obwohl sie eben das Wunder gerade vom vorigen Tag gesehen haben, langt es ihnen eben nicht. Und sie sagen, mach doch nochmal so ein Wunder wie gestern und gib uns Manna, wie damals der Mose. Und Jesus sagt, das ist nicht das wahre Brot vom Himmel gewesen, das Manna, sondern ich bin jetzt das wahre Brot. Er sagt also so etwas wie, ich bin das wahre Manna. Ich bin der, wo täglich zu euch kommt und euch sättigt. Und das knüpft am vorigen an. Es ist Beziehung zu Jesus, wo uns sättigt und uns nie mehr hungern lässt. Er spricht, es geht da also darum, um die Wüstenwanderung der Israeliten. Die Israeliten, die sind in der Wüste gewesen, zwischen Ägypten. Sie sind befreit worden aus dem alten Leben, aus dem, was sie vielleicht nicht erfüllt hat. Sie sind in der Wüste am Wandern gewesen und Gott hat ihnen versprochen, dass sie ins verheißene Land werden kommen, auf Israel. Und wir verknüpfen jetzt den ersten Teil mal mit dieser Wanderung. Jetzt, das steht jetzt nicht so in der Bibel, aber sagen wir mal, der Geschmack, das, was es in Ägypten gibt, das ist so Toastbrot. So das Fake-Brot, das, was einem nicht wirklich sättigt. Weil so wie die Israeliten dort auch nicht zufrieden gewesen sind, so lampiges Toastbrot, wo noch nicht einmal getoastet worden ist, vielleicht ungesalzen, wie einmal das italienische Brot. Gut, was Brot, welches Brot, das man gerne hat, das ist ja immer ganz verschieden. Ein paar Kulturen müssen wir jetzt vielleicht das nachher setzen. Und Gott befreit sie aus dem Zustand, wo sie gar nicht wirklich satt werden und sagt ihnen, dass sie ins verheißene Land werden kommen, dort, wo es Milch und Honig fließt. Das heißt, Ägypten, Toastbrot, Israel, Milch und Honig und auf dem Weg gibt er ihnen das Manna. Das Brot, das sie wirklich nährt. Vielleicht so etwas wie das von vorher, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, das knuspriges Brot, Vollkornbrot, ja, Vollkornbrot. Je nachdem, stellt euch einfach euer Lieblingsbrot vor davon. frisch aus der Bäckerei, noch schön am Duften. Und es ist ganz spannend, nämlich wird der Geschmack von dem Manna noch genauer beschrieben in der Bibel. Und es heisst, das Manna, das schmeckt, und so über, der Luther übersetzt, wie Semmeln mit Honig. Also ganz spannend, Gott gibt ihnen in dem Manna, in dem täglichen Brot, das sie bekommen, schon einen Vorgeschmack auf das verheißene Land, auf Israel, wo es schmeckt mit, wo es Honig fließt. Vielleicht, wer von euch hat heute Morgen Zopf und Honig gegessen? Ja, ich hatte einen Vorgeschmack auf das verheißene Land. Genau, und Jesus sagt jetzt, ich bin das wahre Manna. Er sagt also, und das ist jetzt auch spannend, er sagt, ich bin das Brot, und er sagt nicht, ich bin der Honig. Oder er sagt auch nicht, ich bin Cremeschnitte. Gut, dort, sie haben noch keine Cremeschnitte gehabt, das ist schade für die. Ja, ja eben, vielleicht wäre es der Honig gewesen, ich bin der Honig, aber Jesus sagt das nicht, er sagt, ich bin das Brot. Und für das, ah genau, jetzt haben wir das noch ausgelassen. Wir können das vergleichen, den Zustand in Ägypten ohne Gott, wo man nicht wirklich satt wird auf dieser Erde. Dann führt er einem raus aus dem Zustand, wo man das überkommt, wo man wirklich braucht, also mit Gott auf dieser Erde. Und das verheißene Land ist dann mit Gott im Himmel. Und das hier, das ist eine etwas vereinfachte, professionell gezeichnete Ernährungspyramide. Vielleicht kennt ihr die noch aus einem Kochbuch oder so. Das ist die Seite, wie man ausgewogen sich ungefähr kann ernähren. Da unten ist der Grundnahrungsbereich. Das ist Vollkorn, das Brot oder auch Gemüse. Da werden Mittler, alle Milchprodukte und das Fleisch. Und da oben ist der Dessertbereich. Und jetzt, wenn Jesus sagt, ich bin das Brot, dann bezieht er sich auf den Grundnahrungsbereich. Er sagt also, ich bin da mal Grundnahrung. Und wenn er würde sagen, ich bin Cremeschnitte, dann würde er sagen, ich bin da oben. Er sagt jetzt nicht wortwörtlich, ich bin nicht Cremeschnitte, aber genau. Also das heißt, vielleicht würde ich jetzt das mal so interpretieren, dass Jesus sagt, ich bin einfach mal eure Grundnahrung, euer tägliches Brot, der, wo euch so etwas Grundlegendes gibt. Ein grundlegender Lebenssinn, eine Beziehung mit mir, wo euch durchtreibt. Ein Leben, wo durch den Tod nicht beendet ist. Eine Beziehung zu mir, wo euch einen tragenden Grund gibt, so ein Fundament in eurem Leben. Und manchmal, denke ich, wünschte mir eben, es wäre manchmal anders. Und das christliche Leben wäre manchmal mehr in dem Cremeschnittenbereich. So, dass es immer super wäre, dass wir irgendwie die positiven Gefühle voll sind mit dem Dopamin, wo man auch fühlt, wenn man einen Cremeschnitten gegessen hat, dass sich so anfühlt mit Jesus. Und vielleicht hoffen wir das jetzt, sehen wir ja eine Beziehung mit Jesus, jetzt muss unser Leben gefüllt sein mit dem Milch und Honig. Und so sind wir vielleicht manchmal ein bisschen ungeduldig, wie die Israeliten damals. Sie sind auch nicht zufrieden gewesen mit dem Manna, sondern sie haben auch gefunden, oh, wie lange geht es denn noch? Ja, vielleicht wollen wir wieder lieber zurück nach Ägypten, weil sie haben das Manna gehabt. Es war vielleicht auch nicht so cool gewesen, immer, jeden Tag das Manna. Ist jetzt nicht so abwechslungsreich. Und wenn Jesus sagt, ich bin euer Grundnahrungsmittel, heißt das vielleicht auch, dass uns Christen da nicht immer perfekt geht. Wir Christen sind nicht immer glücklich, wie wenn wir gerade einen Cremeschnitten gegessen haben. Und vielleicht, gerade in einer Welt, wo manchmal das einzige Ziel, die Suche nach Glück ist und wo die Leute nur mehr Glück und mehr Glück wollen, haben wir vielleicht manchmal das Gefühl, dass wir jetzt noch glücklicher sein müssen, wie die, die nicht an Jesus glauben. Dass wir zeigen, dass wir glücklicher sind wie die in Ägypten. Und es stimmt ja auch, wir haben mehr, wir haben die Nahrung, die uns wirklich sättigt. Nicht so wie das Fake-Toastbrot von Ägypten. Das können wir... Ja. Okay. Noch ein bisschen üben mit dieser PowerPoint. Aber nein, wir sind nicht immer nur glücklich. Die Kirche ist nicht der Ort, wo alle Menschen immer glücklich rumlaufen und strahlen wie ein Atomkraftwerk. Und sie muss es auch nicht sein. Die Kirche hat vielleicht genau das Potenzial, dass die Menschen auch richtig dürfen mit ihrem Unglück und mit ihrem Scheitern ankommen und einfach mal da sein. Wo man nicht immer muss sagen, ich bin gerade gefüllt mit dem Honig. Der Ort, wo man keine Fassade muss aufsetzen. Gerade auch vielleicht mal im Moment, wo der Honig ausfällt. Der Ort, wo man, wenn es im Leben gerade nicht so läuft, wo man vielleicht für Wochen kein geistliches Dessert hat, wo man vielleicht einfach mal sein tägliches Brot überkommt, vielleicht auch mal Herzbrot, wo man hinkommen kann und irgendwo es einen Platz gibt für das. Nicht umsonst steht da vorne aus Kreuz, weil wir dem nachfolgen, wo die traurige Seite, die zerbrochene Seite besser kennt wie jeder von uns. Jesus war nicht der glücklichste Mensch gewesen. Also vielleicht, das ist jetzt die Frage. Aber er war nicht immer glücklich gewesen, so. Oder nicht immer nur so oberflächliches, emotionales Glück. Sondern er hat auch mal Trauer erlebt. Und sicher hat er das Grundlegende gehabt, mehr wie wir alle. Das tiefe Fundament mit Gott. Und es gibt dann auch die Cremeschnitten-Momente im Glauben. Momente, wo der Honig nur so überfließt, wo man glücklich ist, wo man Jesus ganz nah spürt und das ist super, das ist vielleicht genau der Vorgeschmack auf den Himmel, auf das verheißene Land. Aber es ist eben nicht immer nur so einfach und auch gerade dann trägt uns Jesus durch, weil er unser tägliches Brot ist. Er gibt also etwas viel Tieferes wie das oberflächliche Glück. Und die Bibel ist da sehr realistisch. Sie kennt zwar schon Leute, die jauchzen und überfüllt sind mit ihrer Freude an Gott, aber sie kennt auch die anderen Zeiten. Zeiten, wo es den Leuten nicht gut geht. Wo sie zu beissen haben, ganz hart zu kauen an dem Brot. Zum Beispiel sind etwa die Hälfte der Psalmen Klagepsalmen. Leute, die kommen mit ihrem Unglück und ihrer Verzweiflung, aber sie kommen zu Gott. Und das ist das Gute, gerade im Moment, wo der Dessertbereich ausfällt, müssen wir zu Gott kommen, weil wenn man mit seinem Unglück noch zu Gott kommt, dann ist noch nicht Hopfen und Malz verloren, weil Gott ist immer noch da und er trägt einem durch. Und man kann kommen mit seinen schlechten Gefühlen zu ihm, das ist ja auch etwas ganz Spezielles. Und man kann sogar ihn anklagen. Ob es gerechtfertigt ist, das ist eine andere Frage. Aber man kann mit seinen schlechten Gefühlen zu ihm kommen. Und es ist okay. Und so wie das Brot uns durchtreibt als Grundnahrung durch unser Leben, so treibt uns auch Jesus durch unser Leben. Und gerade die Klagepsalmen, die findet nachher, nachdem sie immer so lang vielleicht verzweifelt waren und Gott angeklagt haben, am Schluss wieder zu einem versöhnlichen Ende mit Gott. Und so beten wir auch, Gott, bitte gib uns unser tägliches Brot und nicht unbedingt gib uns unser tägliches Festbuffet. Zusammenfassend von dem zweiten Teil würde ich so vielleicht sagen, auf unserer Wüstenwanderung auf dieser Erde ist Jesus unser tägliches Manna. Mit ihm sind wir gut versorgt, haben die Grundnahrung von unserem Leben und sogar einen Vorgeschmack, eine Freude von dem Himmel. Aber der Vorgeschmack ist eben noch nicht der Himmel selber. Und darum muss das Leben als Christ nicht immer ein Zuckerschlecken sein, kein Ponyhof. Wir leben also immer zwischen dieser Spannung, zwischen Ägypten und Israel. Und das ist eine Spannung, die müssen wir ein bisschen aushalten, wird wahrscheinlich nicht ganz aufgelöst werden in dem Leben, aber wir haben das verheißene Land vor uns, wo dann Milch und Honig fließen und wo es dann hoffentlich auch Cremeschnitte gibt. Ich bin das Brot des Lebens, sagte Jesus zu ihnen. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Wir kommen noch zum dritten Teil, Brot und Wein. Und wir lesen dazu einen kleinen Vers, der noch nach dem Text, den wir schon gelesen haben, kommt. Also es lohnt sich sicher auch mal, das Kapitel ganz durchzulesen. Ich habe jetzt Verschiedenes zwischendurch rausgepickt und manches auch auslassen. Und im Vers 57 sagt Jesus, ich lebe durch die Kraft Gottes, des lebendigen Vaters, der mich gesandt hat. Ebenso wird jeder, der meinen Leib isst, durch mich leben. Also so wie Jesus gesagt hat, ich bin das Brot, so sagt er jetzt, ihr sollt mich essen. Das klingt ein bisschen nach Kannibalismus. Aber wir wissen natürlich, wenn er sagt, jeder, der mein Leib isst, der wird durch mich leben. Das erinnert auch stark an das Abendmahl. Dort, wo wir nämlich ganz symbolisch den Leib von Jesus essen. Und dort sagt Jesus auch, das ist mein Körper, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Wir denken also, neben dem Denken an das Kreuz von Jesus, denken wir im Abendmahl auch daran, dass es Jesus ist, der eigentlich unsere Grundnahrung ist, wo es geistlich durch das Leben trägt. Und das Abendmahl hat einen erinnernden Blick, es hat aber interessanterweise auch ein bisschen den vorausschauenden Blick auf das verheißene Land. Es hat so ein bisschen wie den Honigschmack vom Manna, weil Jesus sagt selber, im einen Abendmahlsbericht, dass er das Abendmahl, dass er, sagt er zu den Jüngern, das ist das letzte Mal, wo ich das Mahl mit euch esse, bevor ich es euch dann im neuen Reich mit euch esse. Das kann man also gut so deuten, dass im Himmel Jesus mit uns zusammen das Abendmahl feiert. Das heisst, auch da haben wir, wenn wir das Abendmahl einnehmen, einen Vorgeschmack auf den Himmel. Es hat also auch den vorausschauenden, den honighaften Aspekt. Ups. Es hat einen vorausschauenden Blick an den Ort, wo wir mit ihm zusammen das Abendmahl werden feiern. Und Jesus sagt, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird niemals wieder hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie wieder Durst haben. Ist jetzt ein bisschen schade für nachher, weil jetzt die Cafeteria, die fällt jetzt eigentlich weg. Weil ihr habt ja jetzt nicht mehr Hunger und auch keinen Durst mehr. Ich hoffe, weil wir jetzt eben gerade so viel über Brot und Essen und Trinken nachdenkt haben, schlägt ja umso mehr zu. Und wir beten noch zum Schluss. Jesus, du sagst, dass du das Brot vom Leben bist. Wir bitten dich, gib du uns unser tägliches Brot. Gib es bitte jeden Tag von dir. Du hast Nahrung für unsere Seele und für unser Leben. Du kennst unseren Hunger und unsere ungestillten Bedürfnisse. Lass uns erfahren, dass
du der bist, der uns wirklich satt macht. Amen.